Unser erster Redebeitrag kommt von Nina, Journalistin, die von ihren Erfahrungen auf der Insel Lesbos berichtet.
Ich bin Nina. Ich war schon mehrere Male auf Lesbos. Das letzte Mal ein paar Tage nach dem Brand. Und ich würde heute euch gerne einen Tagebucheintrag vorlesen, den ich auf Lesbos geschrieben habe über meine Erlebnisse da. 1900 ist vorbei. Ich finde auch in dieser Nacht wenig Schlaf. Neben dem Grübeln über das Erlebte ist leider der Kühlschrank meines Zimmers sehr laut und das nicht einmal konstant, sondern in an- und abschwellenden Zyklen. Als ich schließlich einschlafen kann, ist es nach 3. Dennoch erwache ich um 9. Nachdem ich geduscht und eine Kleinigkeit gegessen habe, rufe ich meinen Taxifahrer an, der mich auch im letzten Winter hier schon gefahren hat. Nach wie vor fahren die Busse auf Lesbos nicht. Genauso nach wie vor sind die Straßen gesperrt und wir müssen wieder einen großen Umweg fahren, der uns auch am Camp Moria vorbeibringt. Diesmal bitte ich meinen Taxifahrer anzuhalten, um mich für Fotos aussteigen zu lassen. Der Schaden, den das Feuer angerichtet hat, ist so verheerend, dass es mir kurz den Atem raubt und mir Tränen in die Augen steigen. Der Rauchgeruch ist noch immer wahrnehmbar. Ich stehe auf dem Weg, über dem ich im Winter unerlaubt mit meinem Rollator und der Kamera einen Weg ins Camp gefunden habe. Zur rechten Seite des Weges erstreckten sich damals viele Zelte oder notdürftig aus Brettern und Tüchern gebaute Behausungen. Jetzt sind dort nur noch verkohlte Überreste. Wir setzen unsere Fahrt fort, halten allerdings schon nach wenigen Minuten wieder an, als ich ein paar Menschen sehe, die zwischen den Büschen am Straßenrand kampieren. Sie wirken skeptisch, als ich auf sie zukomme. Kein Wunder, nach all dem, was sie bisher erleben mussten. Sobald ich mich jedoch als unabhängige deutsche Journalistin zu erkennen gebe, entspannen sie sich deutlich und erzählen mir von dem Feuer und ihrer Angst, ins neue Camp zu gehen. Warum? Frage ich sie. Wovor habt ihr Angst? Eine Frau mit einem jungen Mädchen an ihrer Seite schaut mich an. Sie hat Angst, dass es wieder wird wie in Moria, sagt sie. Und dass es wieder ein Feuer geben wird, hat Angst um ihre Tochter. Mal wieder bin ich beeindruckt, bis entsetzt darüber, wie ruhig die Menschen hier über ihre momentane Situation sprechen, wie abgeklärt sie sind und gleichzeitig so erzwungen ohnmächtig, etwas an ihrem momentanen Schicksal zu ändern. Mal wieder spüre ich eine tiefe Wut in mir aufsteigen. Je mehr Gespräche ich hier führe, desto heißer wird sie. Das soll Europa sein? In meinem Kopf war Europa tatsächlich konnotiert als ein Ort von Freiheit, Zusammenhalt, ähnlichen Werten. Ich neige zu Naivität diesbezüglich, das ist mir sehr wohl bewusst. Aber was hier geschieht, ist so weit weg von allen europäischen Grundgedanken, dass ich schreien könnte. Durch die Asylpolitik der EU soll jeder Drittstaatangehörigen, die in einem der Mitgliedstaaten internationalen Schutz benötigt, ein angemessener Schutz gewährt werden, heißt es auf der Internetseite des Europaparlaments. In Anbetracht der seit Jahren andauernden Situation auf den griechischen Inseln, die eher schlimmer als besser wird, wirkt das wie ein schlechter Scherz. Ich wage zu bezweifeln, dass sich die Menschen hier sonderlich schutzgewehrt fühlen. Mit der Frau und ihrer Tochter sehe ich einige Männer, die sich mit Wasser aus einem Schlauch waschen. Auch sie möchten nicht in das neue Camp. Es ist nicht sicher, sagen sie, in brüchigem Englisch. Nach allem, was ich hier bisher gesehen und erlebt habe, muss ich ihnen leider recht geben. Wir fahren weiter in Richtung des Camps und der momentanen Sperrzone, in der sich die Geflüchteten derzeit aufhalten. Die Straße ist ab dem neuen Camp gesperrt, also muss ich die restlichen 100 Meter zu Fuß gehen. Es sind deutlich weniger Menschen auf diesem Stück der Straße als gestern. Sobald ich den Ort erreiche, an dem mein afghanischer Freund Amir, den ich im Winter hier kennengelernt habe, und ich uns treffen wollen, wird mir klar, warum. Die Essensausgabe hat begonnen und die Menschenschlangen ziehen sich, soweit ich schauen kann. Amir steht an der gleichen Stelle wie beim letzten Mal. Nach einer kurzen Begrüßung fragt er mich, wohin ich gehen möchte. Hinein, sage ich ihm. Was ist mit der Polizei? Fragt er. Ich lache und sage, die haben bisher auch noch nichts gesagt. Und wir gehen hinein. Wir laufen ohne anzuhalten an den Polizisten vorbei. Die ganze Straße ist gesäumt von Menschenschlangen. Zwischen ihnen sehe ich vereinzelt Helfer, die versuchen zu koordinieren. Es sind viel zu wenige für die Masse an Menschen. Amir und ich laufen die recht lange und leicht ansteigende Straße entlang. Ich brauche eine Pause, sage ich nach ein paar hundert Metern. Es ist genauso heiß wie gestern, es waren ungefähr 30 Grad, und meine Erkrankung macht sich sehr stark bemerkbar. Amir schlägt eine Pause auf dem Lidl-Parkplatz vor. Viele Menschen sind hier in provisorischen Unterkünften, teils nur mit Decken unter ein paar Planen untergekommen. Wir gehen zu zwei Frauen, die mit mehreren kleinen Kindern auf dem Boden unter einer Plane sitzen. Ich stelle mich vor und gebe mich wieder als freie Journalistin zu erkennen. Amir übersetzt die Unterhaltung von Englisch auf Farsi und umgekehrt. Die Frau, die mit uns spricht, heißt Amene, ist 31 und stammt aus Afghanistan. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren Kindern seit über einem Jahr auf Lesbos. Erst im Camp Moria, nun hier. Genau wie die andere Mutter, mit der ich an der Straße beim Camp gesprochen habe, hat sie Angst, ins neue Lager zu gehen. Momentan bekommen sie hier pro Person eine Portion Essen am Tag. Die Kinder können sich nicht in die Schlangen stellen, da sie noch zu klein dafür sind. Entsprechend teilen die Erwachsenen ihre ohnehin knapp bemessenen Rationen auch noch mit ihren kleinen Kindern. Wasser gibt es auch nur rationiert und auch hier müssen die Erwachsenen ihre Rationen mit den Kindern teilen. Die Situation im Camp Moria war furchtbar, sagt Amine. Aber jetzt ist es noch schlimmer. Übersetzt Amir ihre Worte. Als ich frage, was sie sich momentan wünschen würde, sagt sie ruhig und ohne Tränen, just get us out of here. Holt uns einfach hier raus. Die Tränen, die sie nicht weint, steigen in meiner Kehle hoch. Als wir uns verabschieden, gebe ich ihr noch eine Maske, denn weder sie noch ihre Familie besitzen welche. Eine ist besser als gar keine. Amir und ich gehen weiter in Richtung seiner momentanen Schlafstätte. Ich danke ihm vielmals für die Übersetzung, ohne die ich mit vielen Menschen hier gar nicht sprechen könnte. Wir laufen zum Gelände des Projekts, bei dem ich im Winter als Helferin arbeiten durfte. Ich halte Ausschau nach bekannten Gesichtern, werde jedoch leider enttäuscht. Dafür treffe ich zum ersten Mal Amirs Mutter, die mich unglaublich herzlich und warm begrüßt. Auch hier muss Amir für uns übersetzen. Ich spüre augenblicklich eine tiefe Zuneigung zu dieser starken und mutigen Frau, die tatsächlich genauso alt ist wie ich. 36 nebenbei. Hinter uns haben sich viele Kinder versammelt und ein Mann macht eine Art Animationsprogramm mit ihnen. Die Kinder lachen und quietschen vergnügt, hüpfen und klatschen. Ich muss mich abwenden. Diesmal kann ich meine Tränen nicht zurückhalten. Es ist so unglaublich falsch und ungerecht, was hier geschieht. Amir und ich gehen zu dem Platz, an dem seine Mutter und er schlafen, mit zwei Decken. Auf einer liegen sie, mit der anderen decken sie sich zu. Hier sprechen wir noch ein wenig und Amir macht Fotos von mir mit meiner Kamera. Es ist das erste Mal, dass er mit etwas anderem als seiner Handykamera fotografiert und wir beide müssen anfangs über die Ergebnisse schmunzeln. Schließlich bringt er mich wieder aus der Zone heraus. Ein Video, das ich versucht habe zu machen, wird leider von einem plötzlich auftauchenden Polizisten unterbrochen. Er hat zwar nicht bemerkt, dass ich filme, aber ich versuche, so wenig Risiken wie möglich einzugehen. Amir sagt, dass wir uns morgen wiedersehen und ich am besten um 14 Uhr an der Essensausgabe sein soll. Zu dieser Zeit sind die Polizisten weniger wachsam und es ist einfacher, ins Lager zu kommen. Durch die langen Schlangen von Menschen ist es nahezu unmöglich, den Überblick zu behalten. Wir verabschieden uns mit dem festen Vorsatz, uns morgen wiederzusehen. Am nächsten Morgen schreibt Amir mir jedoch, dass die Polizei ihn und seine Mutter gezwungen haben, ins neue Camp zu gehen. Wir werden uns wohl nicht mehr sehen können, solange ich hier bin. Wie es weitergeht, wusste zu dem Zeitpunkt niemand. Das war ein 2 oder 3 Tage, bevor alle Menschen aus der Zone von der Straße gezwungen wurden, ins neue Camp zu gehen.
Ja, vielen Dank, Nina.